Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf die heutige Veranstaltung mit einem Vortrag zur Diagnostik der gastroesophagealen Refluxkrankheit eröffnen, was man wirklich braucht, um den GERD richtig zu diagnostizieren. Doch bevor wir uns über diagnostische Maßnahmen und Einzelheiten unterhalten, brauchen wir eine Definition des GERDs. Und das war nicht so einfach. Bis vor kurzem hatte jede Region, jede Gesellschaft eine eigene Definition der Erkrankung. Und erst im Jahr 2006 ist es gelungen, mit der Montreal-Definition eine einheitliche Definition der gastroesophagealen Refluxkrankheit zu schaffen. Sie sehen, es ist ein relativ kurzer Satz. Das Zustandekommen dieses Satzes hat 2 Jahre des Diskutierens benötigt. Montreal-Definition heißt sie deswegen, weil sie erstmalig am Weltkongress der Gastroenterologen in Montreal präsentiert wurde. Und man sieht, die gastroesophageale Refluxkrankheit ist ein Zustand, der sich entwickelt, wenn Inhalte des Magens entweder störende, lästige oder beschwerliche Symptome verursachen oder vollkommen symptomunabhängig Komplikationen verursachen. Und Sie sehen da Level of Agreement, 100% der Experten weltweit haben dem zugestimmt, nur 5% mit geringen Vorbehalten. Auch eine Einteilung, die im Rahmen der Montreal-Definition zustande gekommen ist, ist einmal eine Unterscheidung zwischen ösophagealen Syndromen und extraösophagealen Syndromen, dabei die symptomatischen Syndrome mit typischen Beschwerden wie Sodbrennen und Regurgitationen, Aufstoßen, Syndrome mit Verletzungen der Speiseröhre, die Ösophagitis, die Striktur, der Peritoesophagus und das Adenokarzinom. Zu den extraösophagealen Syndromen, die wurden unterteilt in Assoziationen, die schon bekannt sind, Hustensyndrom, Laryngitis, Asthma sowie dentale Erosionen und Syndrome, bei denen man vermutet, dass sie mitverantwortlich oder dass die gastroesophageale Refluxkrankheit mitverantwortlich dafür ist. Also Sie sehen die Pharyngitis, Sinusitis, idiopathische Lungenfibrose und die rezidivierende Otitis media sind immer wieder Syndrome oder Erscheinungen, mit denen die gastroesophageale Refluxkrankheit in Zusammenhang gebracht wird. Aus dem Studium kennen Sie sicherlich die Unterteilung in erosive Refluxkrankheit mit nachweisbaren Läsionen in der Endoskopie, mit Erosionenstriktur oder als Komplikation der Peritoesophagus als Krebsvorstufe. Es sind ungefähr 1/3 der Patienten mit symptomatischen gastroesophagealer Refluxkrankheit. Und der klassische Patient mit einer erosiven Erkrankung hat eine Hiatushernie, trinkt ab und zu Alkohol, raucht, hat einen hohen BMI, ein männliches Geschlecht und ist HP-negativ. Andererseits, die nicht erosive Erkrankung ist ohne endoskopisch nachweisbare Läsionen, das heißt, wir haben keine Erytheme, keine Erosionen, keine Struktur, keinen Peritoesophagus. Und es handelt sich dabei um einen Großteil der Patienten mit symptomatischer Refluxerkrankung. Der klassische Patient mit einer nicht erosiven Erkrankung ist weiblich, hat einen normalen BMI, keine Hiatushernie und eine Helicobacter Pylori-Infektion. Interessanterweise schützt der Helicobacter Pylori durch seine Gastritis, die er verursacht, vor einem sauren Reflux und deswegen kommt es sozusagen paradoxerweise zu keinen Erosionen, obwohl die Patienten einen Reflux haben. Wenn Sie in Ihren Bekanntenkreis, in Ihren Freundeskreis denken, werden Sie mir zustimmen, dass die Erkrankung sicherlich nicht selten ist. Es betrifft auch nicht wenige, sondern es handelt sich in der Tat um eine Volkskrankheit, die sehr heterogen ist, wie ich in den nächsten Minuten schildern werde. Zur Epidemiologie gab es eine tolle Studie, die im Jahr 2012 publiziert wurde von einer norwegischen Arbeitsgruppe. Die hat sich die Region Nord-Trøndelag angeschaut. Das ist eine typische Region, die vor allem von der Landwirtschaft lebt. Ökonomisch steht sie nicht so gut da. Ungefähr das Pro-Kopf-Einkommen ist ungefähr 20-30% niedriger als im industrialisierten Norden, wie zum Beispiel in Oslo. Das heißt, es ist nicht wirklich interessant für Leute, dahin zu ziehen. Die Leute, die dort leben, denen gefällt es dort gut und die Population hält sich eigentlich ziemlich konstant. Es eignet sich wunderbar für große epidemiologische Studien, wie eben der Hans-Studie, die in den 80er Jahren begonnen hat. Da gab es dann, wurden Fragebögen ausgeteilt und es haben fast 50-60% der Bevölkerung, also ungefähr 100.000 Leute leben dort, mitgemacht. Das heißt, 50-60.000 der Menschen haben geantwortet. In der Hand-1-Studie in den 80er Jahren wurde leider nicht nach Reflux-Symptomen gefragt, deswegen kann ich Ihnen die Zahlen nicht präsentieren. Die Hand-2-Studie war in den 90er Jahren, Hand 3 von 2006 bis 2009. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, wenn Sie sich die Daten anschauen, sowohl Männer als auch Frauen, alle Alterskategorien durch, sieht man, dass die gastroesophageale Refluxkrankheit massiv im Fortschreiten ist. Ich habe es Ihnen hier ein bisschen genauer herausgearbeitet. Wenn man gefragt hat nach überhaupt, nach gastroesophagealen Reflux-Symptomen, zeigt sich ein Anstieg von 30% von den 90er Jahren bis nach dem Millennium. Wöchentliche GERD-Symptome hatten 11% in den 90er Jahren, 47%ige Steigerung auf aktuell, und bei schweren gastroesophagealen Reflux-Symptomen hatten 5% in den 90er Jahren und knapp 7% nach dem Millennium. Nun widmen wir uns den diagnostischen Maßnahmen, die man treffen kann. Da habe ich Ihnen ein paar Unterteilungen herausgearbeitet. Wir beginnen mit dem klinischen Erscheinungsbild. Beim klassischen Patienten ist es relativ einfach. Der klassische Patient kommt in die Ordination oder in die Ambulanz, schildert von Sodbrennen, Aufstoßen, den klassischen Symptomen. Und wenn man so einen Patienten vor sich hat, dann rechtfertigt es das, eine empirische medikamentöse Therapie zu starten. Wenn der Patient darauf reagiert, voll anspricht, haben wir eine gastroesophageale Refluxkrankheit diagnostiziert. Ich möchte aber einige Limitationen oder einige Bedenken artikulieren. Und zwar gibt es einen Placebo-Effekt, der betrifft, bei den gastroesophagealen Studien sind das ungefähr 20-30% der Menschen. Das heißt, 30% der Leute, also 3 von 10, schildern eine Besserung oder dass die Symptome weg sind. Und in Wahrheit ist es nur der Placebo-Effekt. Die empirische medikamentöse Therapie hat eine sehr hohe Spezifität, aber leider eine sehr geringe Sensitivität von nur knapp 30%. Das ist auch ein limitierender Faktor. Weiters könnte eine Endoskopie nach einer empirischen Therapie verfälscht werden. Die Ösophagitis könnte durch eine Therapie mit BPIs abheilen. Wir wissen, dass wir ungefähr 8 Wochen brauchen, um eine milde Ösophagitis zum Abheilen zu bringen. Das heißt, nach einer empirischen Therapie wäre in Wahrheit dann keine Ösophagitis mehr nachweisbar. Und was machen wir mit Patienten, die wir therapieren, aber die nicht ansprechen auf Protonenpumpenhemmer? Was für Medikament gibt man als First-Line-Medikament? Wenn man vergleicht jetzt H2-Rezeptorblocker oder PPIs, da gibt es eine große Studie, einen großen Review von Professor Moyeyedi, ein Engländer, der im Moment in Kanada arbeitet, und quer durch alle Faktoren ist eigentlich ganz klar, dass die PPIs den H2-Rezeptorblockern deutlich überlegen sind, sowohl in Heilungsraten als auch in Symptomresolution. Er hat 134 Studien eingeschlossen mit knapp 40.000 Patienten, also das sind Daten von sehr hohem Evidenzgrad. Nun gibt es aber auch Patienten, die in die Ambulanz oder denen man gegenübertritt, die trotz empirischer Therapie persistente Symptome haben oder progressive Symptome haben, die Alarmsymptome wie Dysphagie, Odynophagie bieten, Gewichtsverlust, Anämie oder radiomorphologische Anhalt von Strikturen oder Ulzerationen, Patienten mit Risikofaktoren für einen Barrett-Ösophagus, männlich, Raucher, lange Krankheitsdauer, die rechtfertigen natürlich eine weiterführende Diagnostik. Und jetzt wird es dann wirklich interessant, weil wir kommen zum nächsten Kapitel der Endoskopie. Was sind Sachen, die man bei einem endoskopischen Verfahren entdecken kann bei einer gastroesophagealen Refluxkrankheit? Das ist bei einer milden Form ein Erythem, eine leichte Rötung, Erosionen, Ulzerationen, peptische Strukturen oder Barrett-Ösophagus als Komplikation. Die Endoskopie hat einen hohen Stellenwert in der Refluxabklärung, hat eine sehr gute Spezifität von 90-95%, eine Sensitivität, die bei ungefähr knapp 50% liegt. Also jetzt sage ich einmal auch nicht sehr gut, aber trotzdem, wir sind froh, dass wir die Endoskopie haben. Jetzt brauchen wir natürlich eine Sprache, damit wir von Abteilung zu Abteilung, von Kollegen zu Kollegen kommunizieren können. Das heißt, wir brauchen Klassifikationen, wir müssen die Patienten klassifizieren, wie ausgeprägt ist die Erkrankung. Da gibt es unterschiedliche Klassifikationen. Am meisten durchgesetzt haben sich die LA-Klassifikation, die Klassifikation nach Savery Miller. Ich präsentiere jetzt mal die LA-Klassifikation, die wird in Grad A bis D unterteilt. Grad A, im Grad A sieht man, sollte der Pfeil kommen, nein, kommt er nicht. Da ist er. Sieht man Erosionen, die nicht länger als 5 mm sind und die nicht 2 Mucosa-Falten umschließen. Grad B sind Erosionen, die länger als 5 mm sind und auch nicht mehr als 2 Falten umschließen. Grad C ist Erosionen, die mehrere Falten umschließen, aber nicht mehr als 75% der Zirkumferenz zu beobachten sind. Und gerade die ist dann sehr ausgeprägt, wenn Erosionen, Ulzerationen bei mehr als 75% der Zirkumferenz zu sehen sind. Im nächsten Slide zeige ich Ihnen, wieso eigentlich die LA-Klassifikation sich durchgesetzt hat. In den neueren Studien werden die Ergebnisse eigentlich immer mit der LA-Klassifikation validiert. Und zwar geht es darum, hier sehen Sie eine Studie aus Regensburg, die sich die unterschiedlichen Klassifikationen angeschaut hat. Hier sehen Sie Savory Miller, ganz links, die LA-Klassifikation und dann die Muse-Klassifikation. Und da wurden unterschiedliche Endoskopiker zu endoskopischen Videos befragt und man hat gesehen, dass die Savory-Miller-Klassifikation, das ist der Kappa-Wert, je näher bei 1, desto besser, also desto eine bessere Übereinstimmung zwischen unterschiedlichen Untersuchern hat es gegeben. Und Sie sehen, in der erfahrenen Gruppe hat die Savory-Miller gute Ergebnisse gehabt, aber bei Semi-Experienced und bei Unerfahrenen gab es wesentliche Differenzen. Also 0,16 ist eigentlich ein katastrophaler Wert für Inter-Observer-Variabilität, sage ich einmal. Und man sieht bei der LA-Klassifikation, hält sich das eigentlich die Waage, das heißt sowohl im erfahrenen Bereich als auch im Inexperienced-Bereich haben wir Werte von 0,5, 0,6, die sind jetzt auch nicht super toll, aber eine Übereinstimmung in wesentlichen Merkmalen, würde ich mal kurz sagen. Jetzt kommen wir zu den sehr spannenden Sachen, und zwar ist es die hochauflösende Impedanzmanometrie, die wir anbieten bei uns im AKH. Das ist das Gerät rechts oben. Hier sehen Sie, es wird über die Nase eingeführt. Wir haben 32 hochsensible Druckabnehmer, die umgeben sind von Blättchen, die Widerstände messen. Das heißt, wenn man etwas schluckt, bei uns gibt es 10 Schluckversuche mit Natriumchlorid, sind Ionen, die leiten natürlich besser. Das heißt, die Impedanz wird herabgesetzt. Das heißt, wir können neben der Motilität des Esophagus auch eine gewisse Rückschlüsse auf die Funktion ziehen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Wieso waren wir nicht mit der konventionellen Methode zufrieden? Wieso hochauflösende Manometrie? Und hier sehen Sie, die grauen Bereiche sind, also verglichen von Professor Klaus, nach ihm wurden dann auch die topografischen Plots benannt. Die heißen jetzt Klaus-Plots. Man sieht, zwischen der alten Methode und der neuen Methode gibt es doch bei ungefähr 80% der Patienten Übereinstimmung. Jedoch, vor allem im Bereich der Achalasie, ist die Topografie oder im distalen Esophagus-Spasmus oder bei spastischen Erkrankungen des Esophagus ist die hochauflösende Manometrie der alten konventionellen Manometrie hauchhoch überlegen. Hier sehen Sie so einen typischen Klaus-Plot. Ich habe Ihnen da zwei radiomorphologische Bilder dazu gegeben. Hier sehen Sie den oberen Esophagus-Sphinkter, der im Schluckakt aufgeht. Alles, was rot ist, ist viel Druck. Alles, was blau, hellblau ist, ist weniger Druck. Das heißt, der obere Esophagus-Sphinkter geht auf. Die erste Phase der Peristaltik ist gekennzeichnet durch eine schnelle, propulsive Peristaltik. Wenn man sich das radiomorphologisch anschaut, kann man dann ein umgekehrtes V sich einbilden oder erkennen. An der Spitze dieses umgekehrten Vs herrscht der höchste Druck und verursacht, dass die Flüssigkeit oder der Nahrungsbrei mit rascher Geschwindigkeit ungefähr 7 cm pro Sekunde nach distal befördert wird. Dann kommt es zum sogenannten CDP, das ist der kontraktile Dezelerationspunkt, wo die Peristaltik sich verlangsamt und man dann ein U beobachten kann. Das heißt, es wird dann ampullär entleert, der Nahrungsbrei kommt dann sozusagen verlangsamt zu liegen und wird dann in den Magen befördert. Hier zeige ich Ihnen eine Normalaufnahme. Das bin ich selber, haben wir uns oder mich gemessen mit einem Schluckakt. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man beurteilen kann. Unten sehen Sie die Manometrie, den Klaus-Plot, wo man Druckverhältnisse sehen kann. Oben sieht man die Impedanzableitung. Alles, was violett ist, ist Wasser. Alles, was weiß ist, ist geklärt, ist leerer Esophagus sozusagen. Und Sie sehen, mein oberer Esophagus-Sphinkter geht schön auf. Ich habe eine propulsive Peristaltik. Das Ganze endet in einem schönen Ruhedruck. Das hier ist sozusagen der Ruhedruck, der dafür sorgt, zwischen den Schlucken, dass ich keinen Reflux habe, dass es nicht zu Refluxepisoden kommt. Es ist relativ komplex, es gibt unterschiedliche Faktoren, damit möchte ich Sie gar nicht quälen, den DCI, der mir die Kontraktilität, die Kraft des Esophaguskörpers angibt, den IAP, den Druck, der beim Schlucken, wenn der untere Esophagussphinkter aufmacht, überbleibt. Bei Achalasie zum Beispiel geht das nicht, der ist krankhaft vergrößert. Das heißt, Sie würden diesen Druck, dieses Druckniveau durchgehend sehen. Und dann hätte ich ein Problem, nämlich dann hätte ich Achalasie. Zum nächsten Slot, jetzt sehen Sie es vielleicht besser. Vorher waren die Impedanz und die Druckwerte getrennt. Jetzt habe ich sie in einem sogenannten Overlay. Ist es, glaube ich, besser ersichtlich für Sie, dass wenn ich schlucke, landet mein Nahrungsbrei, sprich da das Natriumchlorid, schön im Magen und es bleibt auch unten und durch den Ruhedruck schaffe ich es, das unten zu halten. Wie schaut das bei Patienten aus? 47 Jahre alt, männlich, postprandiales Sodbrennen, Schlafstörungen. Wenn man sich anschaut und mit mir vergleicht, hat er eigentlich am Anfang eine schöne Peristaltik. Man sieht aber, dass hier der untere Esophagussphinkter ausläuft und er absolut überhaupt einen inkompetenten unteren Esophagussphinkter hat. Das heißt, er hat kein Druckniveau, er kann kein Druckniveau aufrechterhalten. Das, was Sie hier unten sehen, ist nicht der untere Esophagussphinkter, ist das Zwerchfell, das bei jeder Inspiration, wie Sie hier sehen, an Kraft zunimmt und deutlicher wird. Wie schaut das im Overlay aus? Patient schluckt und unmittelbar danach kommt es zu einer Refluxepisode. Das heißt, der untere Esophagussphinkter hat nicht die Kompetenz, ein ausreichendes Druckniveau aufrechtzuerhalten und es kommt zu Regurgitationen. Männlich, 35 Jahre alt, genau die gleichen Symptome, postprandial Schlafstörung. Und wie Sie sehen, was ich vorher angesprochen habe mit der Heterogenität, ähnliche Symptome oder fast die gleichen Symptome, aber dennoch ein komplett unterschiedliches Bild. Hier sehen Sie, dass die Esophaguskontraktionen im Normbereich liegen, aber eher im unteren Normbereich, ebenfalls kein unterer Esophagussphinkter. Und hier sehen Sie nicht einmal bei Inspiration eine Druckunterstützung des Zwerchfells. Im Overlay genau das gleiche Bild. Kontraktion des Esophagus, eigentlich eine gute Transportfunktion des Esophagus. Es kommt aber unmittelbar danach zu einem Reflux-Event. Weiblich, 47 Jahre alt, genau die gleichen Symptome, postprandiales Sodbrennen, Schlafstörungen. Und hier sehen Sie, dass wir überhaupt kein Kontraktionsintegral zusammenbringen. Das nennt sich ineffektive Esophagusmodalität. Was die Dame hat genau die gleichen Symptome, aber bedarf einer vollkommen anderen Therapie, wie Sie nachher hören werden. Sie sehen, die gastroesophagische Refluxkrankheit ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern und oft eine große Challenge an den behandelnden Arzt. Zusammenfassend, die Impedanzmanometrie ist zur Beurteilung der Motilität, zur funktionellen Beurteilung der Transportfunktion und man kann sich den unteren Sphinkter anschauen und je nachdem, welche Ergebnisse das liefert, dient es zur präoperativen Abklärung vor einer operativen Antirefluxversorgung. Die Langzeitimpedanz-pH-Metrie ist sicherlich, sage ich einmal, jetzt eine von den neueren Methoden, hat eine tolle Spezifität, auch von 90-95% und auch eine gute Sensitivität. Also da übersteigt sie die anderen Methoden. Sie sehen hier das Gerät, das die Patienten mit einer kleinen Handtasche mitbekommen, wo sie Knöpfe haben für Mahlzeiten, wann die Mahlzeit aufhört, ob sie stehen, ob sie liegen. 1, 2, 3 wird mit Symptomen korreliert. Das heißt, wenn jemand Sodbrennen hat, kann man das mit dem Knopf 1 korrelieren. Der drückt drauf und dann sehen wir am Monitor bei der Auswertung, der Patient hat Beschwerden. Was passiert oder womit hängt das zusammen? Und hier sehen Sie die Sonde, die eigentliche, die eine pH-Sonde hat für den Magen, eine pH-Sonde, die 5 cm oberhalb des unteren Esophagussphinkters platziert wird und weiters gibt es, je nachdem, was für eine Firma, 7 bis 12 Impedanzableitungen, ist seit 2002 von der FDA genehmigt worden. Wir können die Art des Refluxes ermitteln, ob es ein saurer, ein nicht saurer Reflux ist, ob es gasförmig, flüssig, gemischt. Die distale Säureexposition geben wir an in unseren Befunden, die Gesamtanzahl der Reflux-Events und, was toll ist, wir können die Symptome korrelieren. Wir können schauen, hat ein gewisses Symptom, korreliert das mit der Refluxerkrankung oder spricht der Hustenreiz, hat er überhaupt keine Korrelation mit einem Reflux-Event. Wichtig für die weitere Therapie natürlich. Hier zeige ich Ihnen eine Arbeit von Zerbib, der früher hat man nur pH alleine gemessen, das ist einer der Punkte, wieso die Impedanz so wichtig ist. Hier sehen Sie rechts bei Patienten, die trotz PPI Symptome haben und diese Symptome werden im meisten Fall der Fälle durch nicht sauren Reflux verursacht und Sie sehen, ein Großteil der Patienten wird nur durch die Impedanz diagnostiziert. Biometrie alleine bei nicht saurem Reflux hilft mir da leider nicht weiter. Hier sehen Sie ein klassisches Bild von einer Impedanzbiometrie. Das Ausweitungsschema schaut relativ komplex aus. Unten haben wir die zwei pH-Sonden, darüber die Impedanzkanäle und oben sehen wir, was der Patient eingegeben hat, wann er gelegen ist, wann er gestanden ist, wann er gegessen hat, wann er Symptome hatte. Und das Ganze kann man natürlich so nicht beurteilen, sondern man braucht, das sind die ganzen 24 Stunden, sondern man schaut sich das natürlich in Minuten- bzw. in Sekundendarstellungen an, um hier einen Reflux auch erkennen zu können. Hier sehen Sie, das ist der pH, die pH-Messung 5 cm oberhalb des unteren Esophagus-Sphinkters, die fällt ab, ist schon mal ein Alarmsignal beim Befunden. Und hier sehen Sie, was passiert in den Impedanzableitungen. Die Basislinie fällt mehr als 50% ab, ist ein diagnostisches Kriterium für ein Reflux-Event. Und hier sehen Sie einen sogenannten gemischten Reflux, wo es zuerst flüssig ist und dann die Impedanzlinien ganz steil hochsteigen, wie bei einem gasförmigen Reflux. Es handelt sich dabei übrigens um den gleichen Patienten, den ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, mit dem inkompetenten Sphinkter, der Probleme hatte nach jedem Schluck. Und wann wird er die meisten Probleme haben? Natürlich, wenn er liegt. Und hier sehen Sie, recumbent in liegender Körperposition jagt eine Reflux-Episode die andere. Der pH befindet sich über einen Zeitraum, da sind 5 Minuten angegeben, sicherlich über 20, 30 Minuten im pathologischen Bereich. Wie werten wir aus oder was geben wir an? Es gibt den Johnson-Demister-Score, der 1986 publiziert wurde, wo man unterschiedliche Faktoren in einen Logarithmus hineinspeist und ein Wert überhalb von 14,72 gilt als pathologisch. Der Wert ist, der Score ist toll und hat uns eine lange Zeit geholfen. Er hat auch seine gewissen Schwachstellen bei Reflux-Episoden, die zum Beispiel weniger als 5 Minuten dauern. Deswegen stellen wir das heutzutage etwas genauer dar. Und Sie sehen hier einen typischen Befund von uns beim gleichen Patienten in aufrechter Körperposition, 13,4% der Messzeit, pathologische Säureexposition, das heißt, der pH fällt unter 4 ab, in liegender Körperposition sogar 16,2, gesamt 14,6. Das heißt, der Patient hat einen High-Volume-Reflux und wird wahrscheinlich mit einer medikamentösen Therapie nicht wirklich zufrieden sein. Was Sie noch sehen, ist die Gesamtanzahl der Refluxe, die sind 88, die können wir natürlich noch genauer aufsplitten, aber der wesentlich validierte Parameter sind die Gesamtanzahl der Refluxe. Und dann noch die Symptomkorrelation. Ich habe Ihnen erzählt, Sodbrennen und Schlafstörungen hat er gehabt. Im Rahmen der 24-Stunden-Messung hat er 10-mal Sodbrennen angegeben und alle 10-mal hat er korreliert mit einem Reflux-Event. Und bei der Schlafstörung ist 2-mal in der Nacht aufgewacht und beide Male hat ihn ein Reflux-Ereignis geweckt sozusagen. Das heißt, wir können sagen, die Reflux-Erkrankung, die er hat, ist eine High-Volume-Reflux-Erkrankung, die macht ihm auch die Symptome und ist verantwortlich dafür. Auch gut zu wissen, wenn man den Patienten therapiert, dass man ihm auch sagen kann, eine Therapie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit gut ansprechen. Eine der neueren Entwicklungen, die es auch gibt, ist die Bravo-Kapsel. Die Bravo-Kapsel ist eine pH-Metrie-Sonde, die mit Unterdruck knapp oberhalb des unteren Esophagus-Sphinkters befestigt wird. Der Vorteil an der Bravo-Kapsel ist, dass man keinen Schlauch mehr hinaus stehen hat. Er gibt ungefähr pH-Metrie gleiche Werte, sowohl on-PPI als auch off-PPI. Der Vorteil ist, dass man einfach flexibel ist als Patient, dass es vielleicht den tatsächlichen Tagesvorgang mehr widerspiegelt, als wenn man mit einer Handtasche rumläuft, wo ein Kabel aus der Nase hinaussteht. Nachteile oder großer Nachteil, den ich hier sehe bei der Bravo-Kapsel, ist, dass wir keine Impedanz haben. Das heißt, die ganzen Patienten mit nicht saurem Reflux werden hier nicht diagnostiziert. Also es hat sicherlich seinen Stellenwert bei einem gewissen Patienten gut. Auch eine der neuen Entwicklungen, die wir bei uns anbieten, ist die Esophagus-Planimetrie, eine ganz neue Entwicklung, wo es noch relativ wenige Daten gibt, wo es noch relativ wenige Normaldaten gibt. Hier sehen Sie als Beispiel, habe ich Ihnen aufgeführt, bei einer laparoskopischen Myotomie nach Heller mit anschließender Dorfunduplikatio. Hier handelt es sich um eine Methode, wo mittels eines Schlauchsystems ein Ballon aufgeblasen werden kann, der Drucksensoren hat und der bietet mir am Bildschirm ein planimetrisches Bild der Speiseröhre. Meistens geht es um den unteren Esophagus-Sphinkter oder eine Stenose und der kann mir ganz genau darstellen, wie weit ist die Öffnungsweite in Millimetern, kann mir auch die Fläche dafür ausrechnen, mit unterschiedlichen Füllungsvolumina kann dieser Ballon befüllt werden. Und Sie sehen, bevor der Operation ist es relativ eng, wie bei Achalasie natürlich. Nach der ersten Dissektion ist es noch immer eng. Nach der Myotomie nach Heller sieht man, dass es deutlich besser durchgängig ist. Dieser Patient hätte vielleicht postoperativ ein Refluxproblem, deswegen bekommt er noch eine Dorfundoplikatio und wird eigentlich schon wunderschön angepasst. Hier sehen Sie noch Bilder von Normalpatienten, die Untersuchung mit sich durchführen haben lassen. Und hier sehen Sie einen unteren Esophagus-Sphinkter, der normal ist, der schön weit aufgeht. Wie gesagt, man kann mit 70 Millilitern kann man infundieren, kann sich die Öffnungsweiten anschauen, aber da ist noch relativ viel in Entwicklung, aber sicherlich eine der kommenden Methoden oder eine der Methoden, die einen großen Stellenwert einnehmen wird. Vor allem weiß man, dass die gastroösophagale Refluxkrankheit mit einer 2- bis 4-fachen Erhöhung der Distensibilität vergesellschaftet ist. Von daher glaube ich, dass es in Zukunft in der Entwicklung eine große Rolle spielen wird. Zusammenfassend braucht man zur Diagnostik natürlich die richtige Anamnese, die Klinik, Endoskopie ist sehr wichtig. Und mit der HR-Manometrie und der Impedanzperimetrie als Goldstandards kann man das gut vervollständigen und so Puzzlesteine ineinander knüpfen. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.